Hallo und herzlich willkommen bei Papa Hamsterrad, Servus Berufung, der Podcast für neue berufliche Perspektiven, Erfüllung und Sinn. Ich bin Claudia Scheer, dein Host und die Expertin für den beruflichen Neustart mit all seinen Facetten. Wenn du gerade merkst, dass du dich in deinem Job nicht mehr wohlfühlst, du beruflich um- oder wieder einsteigen möchtest, dann erfährst du hier alles über berufliche Veränderung, Berufsorientierung und Sinn. Hallo, liebe Simone Ansbeck und liebes Publikum bei Papa Hamsterrad, Servus Berufung. Wir sind in Folge 28 und die liebe Simone, ja, ich muss schon weiterzählen, Folge 28 und die liebe Simone, wird uns heute etwas über internationale Karrieren erzählen. Aber am besten lassen wir sie selber mal erzählen, liebe Simone. Magst du dich vorstellen, kurz bitte?
Hallo Claudia, vielen lieben Dank für die Einladung. Und zuallererst darf ich dir gratulieren zu deinem einjährigen Podcast-Jubiläum.
Danke.
Ich bin sozusagen offiziell im zweiten Jahr, also deine Gästin auf deinem Podcast. Und ja, für alle, die zuhören, ich bin die Simone. Bevor ich mich vielleicht vorstelle, darf ich alle vorwarnen, dass ich vielleicht ein bisschen Deutsch und Englisch gemischt spreche, wenn mir das deutsche Wort oft nicht einfällt, weil ich fast schon länger jetzt im Ausland wohne als in Österreich. Aber ich bin gebürtige Österreicherin, bin in einem sehr kleinen Dorf in Niederösterreich aufgewachsen, lebe aber seit meinen 20er Jahren im Ausland. Und dort in unterschiedlichen Ländern. Mich hat es ins Ausland gleich nach dem Studium verschlagen. Bin dann in die globale Entwicklungszusammenarbeit gegangen. Vor ein paar Jahren habe ich dann als internationalen Coach selbstständig gemacht und unterstütze hauptsächlich international ausgerichtete Personen bei der Bewältigung von Identitätskrisen und Sinnfindungskrisen, die oft mit diesem internationalen Leben und sozusagen der Karriere einhergehen. Das kann ich vielleicht jetzt mal als Einstieg so sagen.
Okay, ja, danke dafür. Und vielleicht zur Ergänzung, du bist ja jetzt auch, du wohnst ja derzeit in London, ne? Ich finde, das stimmt, oder?
Genau. Also ich bin jetzt wieder in London. Und je nachdem, wie viel wir da skizzieren dürfen, sage ich jetzt mal so kurz, mich hat es von Österreich in meinen frühen 20er Jahren nach Neuseeland verschlagen. Das war mein erster sozusagen Vollzeitstelle im Ausland. Dann über eine Rucksackreise in Südamerika wieder nach Österreich. Dann hat es nicht gepasst. Dann habe ich ein Angebot bekommen in London. Bin dann eben in London in der Entwicklungszusammenarbeit gestartet. Habe dort meinen Partner kennengelernt. Der ist Brite. Und dann sind wir gemeinsam vor Covid nach Burma gezogen. Und ja, da können wir dann vielleicht auch drüber reden. Das war dann sozusagen meine zweite Identitätskrise und sind in 22, genau, wieder nach London zurück. Und da sind wir jetzt mal wieder. Aber wo es das nächste hingeht, weiß ich noch nicht.
Geht noch in den Sternen.
Genau.
Ah, okay. Na gut, du hast ja jetzt schon ein paar sehr interessante Stationen erzählt. Also du sagst, in deinen 20er Jahren warst du in Neuseeland und du hast für eine NGO gearbeitet.
Genau, also ich...
Erzähl mal ein bisschen was dazu, bitte. Weil Neuseeland ist ja auch so oft so ein Traumziel für Ausland.
Das stimmt. Ja. Und da habe ich eine ganz lustige Geschichte dazu. Vielleicht haben wir da sogar Platz. Und zwar habe ich im Kurier, glaube ich, da muss ich 18 oder 19 gewesen sein, im Kurier so eine Seite gefunden, das war in dieser Reiseseite über Neuseeland. Und das habe ich mir damals auf so eine Pinnwand geklebt. Ich habe schon studiert und habe es auf eine Pinnwand geklebt und natürlich überklebt man dann halt Sachen, nicht? Das ist so dieses Reiseziel und man überklebt dann diese Sachen. Und ich glaube, das muss dann 4, 5 Jahre später gewesen sein. Ist das dann wahr geworden und da bin ich dann aufgestanden. Also ich habe diesen Anruf sehr früh erhalten, weil natürlich Neuseeland 12 Stunden vor meiner Zeit ist oder vor österreichischer Zeit. Und bin aufgestanden und war fast schon, also so, was passiert da jetzt? Und dann habe ich diesen Artikel wieder gesehen. Also das war, glaube ich, in den 4, 5 Jahren ist er da gehangen und ist dann halt sozusagen wahr geworden. Also so viel zum Thema, wie sagt man da, Visionisierung, Manifestationen. Wie das passiert ist, also ich habe, vielleicht kennen das auch einige Zuhörer, für eine globale Organisation schon während des Studiums gearbeitet. ISAC, das ist eine internationale Studentenorganisation, die Führungskräfte, Weiterentwicklung und auch sozusagen Auslandsaufenthalte ermöglicht und global arbeitet, und habe dann sehr viel in Österreich mitgearbeitet und mich dann auf die Stelle in Neuseeland beworben und war dann dort Teil des sozusagen nationalen Führungsteams. Bin dann für ein Jahr hingegangen. Das war eine unbezahlte Stelle. Das möchte ich noch dazu sagen, weil das war dann sozusagen auch dieses Wehwehchen dann natürlich am Anfang. Also ich komme dann hin unbezahlt und muss natürlich mein Geld, also habe jetzt keinen, wie sagt man da, Daddy-Fonds, sagt man in Englisch. Also ich habe jetzt hier keine Schatzkiste gehabt, wo ich mir mein Jahr dort finanzieren kann. Und habe natürlich einen Job suchen müssen, habe dann einen gefunden und bin dann auch geblieben, dann sogar noch für 2 weitere Jahre danach. Für den Job, dann nicht mehr in der NGO.
Also, genau. Also Neuseeland ist ja für viele, wie gesagt, so ein Traum, so eine Traumdestination. So. Wie war das Leben für dich dort? Hast du tatsächlich auch etwas gesehen vom Land, oder bist du nur in einem Büro gesessen und hast eben irgendwo einen Strand? Da gibt es einen Strand oder so, oder Schafe oder was auch immer. So
Ja, Schabe hat man von meinem Büro aus Wellington eindeutig nicht gesehen, aber wir haben schon, also ich habe schon viel gesehen. Ich glaube, Neuseeland ist so ein Land gewesen, wo dann auch viele besuchen kommen. Also meine Eltern sind dann auch gekommen, mein Bruder, viele Freunde. Und wir haben uns schon Zeit genommen, sozusagen die Insel auch abzureisen. Es ist ja, man kann sich circa, es ist circa doppelt so groß wie Österreich. Also es ist überschaubar zum Bereisen, und haben uns schon viel angesehen, natürlich auch viel gearbeitet. Ja. Also es hat sich dann natürlich über die 3 Jahre gestreckt, muss ich auch sagen. Und natürlich nicht alles gesehen, aber es war schon so, dass man es dann, wenn man weiß, dass es sozusagen ein Ablaufsdatum hat, was ich ja gewusst habe. Also ich habe ja gewusst, dass ich dort nicht mein Leben lang bleiben werde. Also ich bin ja nicht ausgewandert nach Neuseeland, sondern sozusagen hingezogen mit dem Ziel, dass ich zuerst eigentlich nur ein Jahr bleibe, und dann bin ich 3 Jahre geblieben. Und da nimmt man sich dann schon ein bisschen vor, dass man sich die Sachen ansieht. Weil man das Datum halt einfach hat, dass man weiß, irgendwann geht man wieder.
Genau. Also geht man anders dran an die Sache, als wenn man weiß, man bleibt in dem Land, ne?
Genau, und das würde ich auch fast sagen, dass solche Sachen so schwer vorherzusehen sind. Also generell aus meinem eigenen Leben, beziehungsweise aus sozusagen das Coaching halt. Also ich coache halt hauptsächlich Personen, die auch im Ausland sozusagen wohnen, also von einem anderen, nicht nur Österreicher, aber von einem anderen Land weggezogen sind. Und zum Beispiel Neuseeland war der Plan, dass ich ein Jahr bleibe, bin 3 geblieben. London, ich hatte von England überhaupt keine Ahnung, bevor ich dieses Jobangebot bekommen habe. Und das war wirklich so ein Moment, das war in 2012 damals. Will ich das, mag ich das überhaupt? Also würden mir das überhaupt, die Stadt überhaupt taugen, würde mir das Land überhaupt taugen? Und habe dann gesagt, okay, du machst das jetzt, und das ist jetzt mal ein Projekt für eine Zeit. Ja? Und wenn es nicht passt, dann kommst du halt wieder zurück. Und das war jetzt bitte vor 13 Jahren. Also ich hätte mir nicht gedacht, dass ich in London so lang bleibe, meinen Partner finde, wegziehe, wieder zurückziehe. Also es ist, ich glaube, solche Sachen kann man nicht planen, vor allem wenn man vielleicht keine Vorerfahrung hat in dem Land, sage ich jetzt mal. Wenn man so nur eine Vorstellung hat von, ich würde gerne mal in Spanien leben oder so, ja, oder wie man sich halt vielleicht so vorstellt, dann würde ich sagen, ausprobieren mal für eine begrenzte Zeit, wenn es möglich ist.
Ja, da hast du jetzt was angesprochen. Also meine Vorstellung, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, war immer, wenn ich in Pension gehe, dann ziehe ich nach Spanien. Und so, also irgendwo, was weiß ich, Mallorca oder auch auf die Kanaren, wo es halt immer auch, wo der Winter nicht so kalt ist und so. Aber ich denke, es macht halt doch einen Unterschied, ob man irgendwo jetzt quasi auf Urlaub ist, ja, oder ob man dort lebt und sich mit diesen alltäglichen Dingen herumschlagen muss, ja, sie einkaufen gehen muss, Miete zahlen muss, sich um Strom kümmern muss und solche Sachen halt, ja.
Ja, das stimmt auf alle Fälle. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, dass ich sozusagen die Rückwärtsversion habe, wenn ich nach Österreich komme, ein bisschen. Auf alle Fälle natürlich auch natürlich Visum, nicht? Also Europa geht natürlich einfach, wenn man jetzt nach Neuseeland annimmt, Visum, England mittlerweile auch. Das muss ich zugeben, das lernt man. Ich bin, glaube ich, auch als irgendwie dazu ein bisschen vielleicht geeignet, dass mir das extrem Spaß macht, sozusagen was Neues herauszufinden und herauszufinden, wie das Land funktioniert und weiß nicht, wie das öffentliche System funktioniert. Also, das ist sozusagen der anfängliche Nicht-Wissen, Neu-Sein, diesen neuen Blick auf irgendwie ein Land zu haben, das finde ich extrem spannend. Also, ich finde, da ist man wirklich außerhalb der Komfortzone und aber das ist so bereichernd, ja, weil man ja sehr schnell in den Trott dann in den Alltag reinkommt und gerade am Anfang ist ja noch so viel neu, macht man Sachen, die man geht man neue Wege, nimmt man einen neuen Kreisler oder probiert neue Sachen aus. Und das ist so irgendwie so die goldene Zeit, finde ich. Die ist schön. Aber natürlich, und das meine ich damit mit dem Projekt nicht. Also ich glaube nicht, wenn man nicht sehr viel Erfahrung oder sagen wir sehr viel Zeit in einem Land verbringt, jetzt zum Beispiel sehr viel Urlaub dort macht oder jetzt Bekannte dort hat, dass man wirklich rausfindet, ob man dort bleiben will, wenn man dann nicht länger bleibt. Also zum Beispiel Neuseeland ist so ein, wie du sagst, so ein Traumland, da will jeder hin. Ja, ich höre auch viele Leute, die davon sprechen, dass sie nach Neuseeland mal in Neuseeland wohnen wollen. Für mich war Neuseeland auch ein Traumland. Dann war ich dort und habe gemerkt, wie weit Neuseeland von allem weg ist. Also selbst nach Australien habe ich 5 Stunden gebraucht mit dem Flieger. 5 Stunden.
Echt?
Das ist das nächste Land. Ja, also es sind vielleicht sogar mehr. Also das muss immer, ich glaube, es sind sicher kein, es sind vielleicht sogar mehr als 5 Stunden. Das heißt, du bist dort wirklich auf einer Insel. Ja, deine Freunde sind 12 Stunden, Familie sind 12 Stunden minus, ja. Das heißt, du hast im Endeffekt nur früher am Abend mit denen zu telefonieren. Und du bist schon sehr abgeschottet, ja, von dem Weltgeschehen. Also das ist so ein bisschen so. Und da bin ich ja nicht der Typ dafür. Gibt es aber natürlich auch Typen, denen genau das taugt, ja, die halt genau sagen, sie wollen in einem Land mit 4 Millionen Einwohnern wohnen und von außen nicht so viel mitkriegen, so ein bisschen die Idylle. Das, glaube ich, findet man erst raus, wenn man vielleicht das ein bisschen mal erlebt hat. Das hätte ich dir vorher nicht sagen können.
Ja, und du hast ja dann ein bisschen Kontrastprogramm gelebt, weil dann warst du 6 Monate in Südamerika unterwegs.
Genau.
Mit
Das
dem Rucksack.
war mit dem Rucksack, genau. Ich habe damals also in Neuseeland war ja für mich dann auch, also Englisch war ja dann sozusagen Neuseeland der ultimative Test, nicht? Also vorher natürlich so dieses Schulenglisch, was man in Österreich lernt und dann das Studium Englisch, und man braucht es ja natürlich nicht wirklich, also zumindest nicht im österreichischen Umfeld. Und dann Neuseeland war natürlich war halt Englisch da Tatsache. Und dann habe ich gesagt, okay, welche nächste Sprache möchte ich anfangen? Und habe dann Spanisch angefangen zu lernen in Neuseeland. Und dann habe ich gedacht, okay, die beste Möglichkeit für mich ist immer noch, dass ich da irgendwo hinfahre und mich da einfach reinbegebe, und habe mich halt sozusagen alleine auf diese Rucksacktour gemacht. Von Panama, dem Panamakanal, und dann runter nach Argentinien auf der Westküste, also sozusagen Ecuador, Bolivien, Chile, also sozusagen die Westküste runter. Und das war so, ich meine, das würde ich sofort nochmal machen. Ja? Also ich weiß, das war so eine, mir ist natürlich das Geld ausgegangen, muss ich auch sagen. Also war dann
Zum Reisen.
Geldprobleme, bin ich nach Hause zurückgekehrt. Aber so die 6 Monate da, alleine auch, und dann die unterschiedlichen Kulturen und dann einfach auch sozusagen Spanisch einfach lernen, also sprechen müssen, weil du es halt, ja, du halt so da drinnen bist. Das war ein schöner Ausgleich, ja, bevor es dann wieder losgegangen ist mit dem Alltag.
Also das war dann nicht beruflich, das war dann
Nein.
praktisch nur für dich. Okay. Aber Spanisch ist ja auch nicht überall Spanisch und in diesen Ländern spricht man bestimmt auch so unterschiedliche Dialekte, oder?
Ja, das stimmt, total. Aber es ist so wie ein bisschen mit den ganzen österreichischen Dialekten. Du verstehst sie. Es ist nicht kein Schweizerdeutsch oder so. Also man gewöhnt sich dann halt dran, ein bisschen das Ohr gewöhnt sich. Das ist, glaube ich, beim Spanisch habe ich es bis jetzt noch nicht gehabt, dass ich es nicht verstanden habe. Außer wenn sie sehr, sehr schnell reden und du natürlich am Anfang bist. Also ich war ja damals nicht mehr am Anfang, sondern habe mich schon unterhalten können. Aber natürlich ganz am Anfang, wenn du also ein Anfänger bist, ist es schwierig, ja, mit sich da einzuhören.
Ja, okay. Also dann bist du nach Österreich zurückgekommen und dann hast du mit dieser Entwicklungszusammenarbeit angefangen, oder?
Genau, das war in Österreich. Also ich bin dann im Endeffekt noch zurück, da war ich genau, das war 2009, war die im Endeffekt die globale Finanzkrise, habe ich gesagt, ich komme nach Österreich zurück, bitte gebt meinen Job. Habe dann auch in einer Bank gefunden. Das war aber dann, das war wirklich so ein Identitätskrisenmoment, kann ich sagen. Ja? Also so die Rückkehr natürlich nach 4 Jahren im Ausland, wieder sozusagen an die österreichische Kultur anpassen und Job suchen. Suchen, was möchte ich da jetzt machen als nächstes? Und das war schon eine harte Zeit für die paar Monate. Habe dann einen Job gefunden und da war ich dann aber nicht so glücklich. Also es war gepasst für das Jahr, aber das war es halt nicht. Und habe mich dann umgeschaut in Österreich und habe dann in Österreich eine Stelle in der Entwicklungszusammenarbeit gefunden für eine kleine Consulting-Firma, zufällig. Und habe sozusagen in Österreich angefangen und hatte damals eigentlich sozusagen auch einen Freund in Österreich. Ich hatte eine Wohnung, wie man sich so vorstellt, so voll eingerichtet, also und habe eigentlich nicht geplant gehabt, wieder ins Ausland zu gehen. Also es war irgendwie nicht, wie soll ich sagen, eigentlich gar nicht total ungeplant, also dass ich, dass dann dieses Angebot gekommen ist. Und das war dann halt so ein Entscheidungsmoment, wo man halt ein bisschen in sich hineinhören muss und vielleicht auch ein paar, wie sage ich das jetzt auf Deutsch, Konditionierungen vielleicht ablegen muss, also im Sinne von, was wird die Familie sagen und wenn man jetzt wieder weggeht und so. Und das hat dann irgendwie, hat meine Intuition gesagt, ja, mach das. Und dann bin ich London, nach London gezogen dann, ja.
Du bist nach London gezogen und hast dann hier auch verschiedene Projekte gemacht in aller Welt, Marokko,
Stimmt.
Afrika, Asien.
Ja, das hat man dann das Reisen wirklich, also das ist das Reisen so gebracht, wenn in der Entwicklungszusammenarbeit, weil in der Entwicklungszusammenarbeit ist es ja dann so, dass du Projekte hast, die in Ländern ist, die unsere Hilfe brauchen oder die sozusagen auch Unterstützung brauchen. Und bin dann halt sehr viel nach Afrika und nach Asien gereist mit meinen Projekten und bin dann halt teilweise auch Monate geblieben oder teilweise auch ein bisschen länger. Aber sozusagen die Basis war London. Ich bin dann sozusagen nicht permanent umgezogen in der Zeit. Es war halt sehr viel Flughäfen und sehr viel Hotelzimmer. Aber das war auch eine Phase in meinem Leben, da hat mir das riesen Spaß gemacht. Ja. Also da wollte ich das dann auch, ja, mehr sehen und mehr Kulturen kennenlernen.
Hast du dir bei der Gelegenheit auch noch ein paar Sprachen angeeignet?
Na, also das war dann Englisch, das war dann Englisch war die Arbeit und hauptsächlich in den Ländern, wo wir dann waren, dann halt mit lokalen Übersetzern gearbeitet, aber ich habe dann sozusagen keine lokalen Sprachen gelernt. Vielleicht schade, aber ich habe nie ein Projekt lang genug gehabt, dass ich sag, da muss ich mich jetzt reinfuchsen oder muss da jetzt die Sprache lernen. Ich bin immer noch bei dem Spanisch und das ist immer noch mein Lebensziel, dass ich das dann irgendwann mal fließen kann.
Ja, man hat ja mit Englisch und Spanisch eh schon die wichtigsten Sprachen jetzt ab
Ja.
wenn man mäßig abhängt, also absieht, ne? Hat man einen großen Bevölkerungsteil auf der Welt, kann man damit erreichen. Ne?
Ein paar, ja. Also ich meine, ich habe im Studium Schwedisch probiert,
ja,
studiert und bin dann in Schweden Auslandssemester gegangen. Und dann gehe ich dort in Schweden in diese Kaffeehäuser und ich versuche halt mein rudimentäres Schwedisch dort. Reden die alle auf der Englisch zu auf mich zu. Also da hat es mir überhaupt nichts gebracht, weil die haben alle bis, ich glaube, ich habe nur eine Person in Schweden getroffen, die glaube ich war 85 oder so, die kein Englisch gekonnt hat. Alle anderen perfekt Englisch mit mir gesprochen. Also das war nicht notwendig, sage ich jetzt mal. Und Burmesisch habe ich probiert, wie wir in Burma waren. Und das ist eine super spannende Sprache, muss ich schon sagen. Weil, also das würde ich sagen beim Sprachlernen, auf alle Fälle probieren, weil du lernst so viel über die Kultur des Landes, über die Sprache. Also was sie wichtig für wichtig erhalten, zum Beispiel Burmesisch, der Gruß, den wo wir halt sagen, Grüß Gott oder weiß nicht, in Englisch halt How are you, ist in, also in Burmesisch Sapi Bila, was so viel heißt wie hast du schon gegessen?
Ah, okay.
Und also das ist so, ich finde das so spannend, weil es einfach so viel sagt über den Wert der Kultur oder was wichtig ist und auf was wertgeschätzt wird im Zwischenmenschlichen. Und ich würde es auf alle Fälle jedem anraten, die Sprache zu probieren, ja. Also vor allem, wenn man irgendwo länger hingeht, auf alle Fälle, ja. Weil es einfach so viele Türen aufmacht, selbst wenn man es nur 5% kann, ja. Also so viele Türen öffnen sich nur, wenn man es probiert.
Ja, genau. Das wird meistens sehr wertgeschätzt, ne? Wenn man zumindest ein paar Brocken aus der Sprache kann, so, und sei es nur bitte, danke und grüßen, ne? Also
Genau.
Also jetzt hast du auch schon Burma angeschnitten. Du bist dann mit circa 37 Jahren bist du nach Burma übersiedelt für den Job.
Genau, also für den Job meines Partners, ehrlich gesagt. Also das war mein erster Umzug, wo, also die vorherigen Umzüge waren alle sozusagen von mir aus. Ne? Also ich wollte ins Ausland und ich habe den Job bekommen und so, jetzt gehen wir nach Neuseeland und gehen wir nach England und was weiß ich, Deutschland und so weiter. Und wie ich dann meinen Partner kennengelernt habe, der hat dann, also da waren wir dann schon 3, 2 Jahre zusammen, also weiß ich jetzt gar nicht. 3 Jahre. 3 Jahre zusammen und er hat dann ein Angebot bekommen in Burma und ich so, ja klar, also Entwicklungszusammenarbeit, Burma, die brauchen mich dort eh. Werde ich schon was finden, und habe sozusagen die Zelte abgeschlagen in England und ich schwör's, du, also du hättest jeden fragen können, mit dem ich gesprochen habe. Ich war so positiver Dinge und ich war so, dass dann mache ich mich jetzt selbstständig und bin dann Consultant und so, ja. Gut, ja. Und dann bin ich da dorthin und es war wirklich so. Also mein Partner hat natürlich sofort am ersten Tag, zweiten Tag in die Arbeit müssen, nicht? Also geht dann halt jeden Tag in der Früh in die Arbeit und ich war in diesem Hochhaus, also 7. Stock und habe halt dann sozusagen über die Stadt geschaut, ne? Keiner hat meine E-Mail geschickt, ich hatte keine, also Projekte zum Bearbeiten, habe natürlich auch niemanden gekannt zu dem Zeitpunkt. Die Sprache ist zwar schon, viele reden Englisch, also es ist ja auf, eine Kolonial, ehemaliger Kolonialland von England, das heißt, sie haben das Englische, aber natürlich je nachdem, welche Schicht. Das heißt, du hast schon alltäglich Burmesisch überall. Das heißt, du verstehst die Leute dann auch nicht oder kannst also die Zeichen nicht lesen. So. Und das war dann halt, ja, die totale, wie soll ich sagen, Identitätskrise eigentlich, in die ich da hineingeschlittert bin in dem Jahr, halben Jahr. Und ja, das war dann komplette Neuorientierung wegen diesem externen Element eigentlich. Also, das war dann wirklich, glaube ich, so dieser volle Stopp von. Jemand, der halt immer auf Vollgas und machen und dann halt so komplett auf Null. Ja, und das war dann das erste Mal, wo ich halt wirklich hinschauen habe dürfen und mir dann auch die Zeit genommen habe. Also dann wirklich auch gesagt habe, so, jetzt mache ich das anders als vorher. Und schau mal, was da jetzt hochkommt, ja, im Sinne von, wo darf es hingehen? Beruflich. Ja.
Und die Idee war ja, dass du da das Consultant und
Genau.
Coach bist.
Also
Und
Idee war eigentlich Consulting. Also Coaching war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht in Planung. Also ich war, wie gesagt, also Consulting in Entwicklungszusammenarbeit, habe dann auch mit der UN gearbeitet. Also ich habe dann auch Projekte gehabt und dann auch sozusagen im Consulting gearbeitet. Aber durch die sozusagen diese Krise und durch sozusagen diese Findung und durch diesen Rückblick auf all diese Veränderungen und all diese Umzüge und all dies, alles, was da immer hochkommt, wenn man sich halt so entscheidet und durch diese keine Sinnfindungsphasen geht, ich kann dir gar nicht sagen, was es war, aber es war dann irgendwie so, ich trainiere, also ich nehme diese Zeit mir auch jetzt, um mich da sozusagen professionell ausbilden zu lassen als Coach. Ich habe dann die Ausbildung, das hat eher über ein Jahr gedauert im Endeffekt, und probiere das dann aus und irgendwie hat das dann geklickt. Also es war dann einfach auch die Arbeit, die mir dann Spaß gemacht hat. Und so, ja.
Jetzt ist ja das so, also ich erlebe das in meiner Arbeit sehr häufig, weil ich arbeite ja im Angestelltenverhältnis mit Personen zusammen, die vom AMS einen Deutschkurs bekommen, ja? Und da gibt es manchmal Leute, die in ihrer Heimat selbstständig waren, die sich vorstellen, sie machen jetzt hier in Österreich auch eine Firma auf, ja? Oft nur so EPUs, also ein Personenunternehmen, und die dann hier den totalen Kulturclash kriegen, weil das gar nicht so einfach ist, ja, hier ein Unternehmen zu eröffnen, weil du Berechtigungen und alles Mögliche brauchst, und so weiter. Wie war das für dich?
Ja,
Was,
also
ja?
ja, wie war das für mich? Also für mich war es im Endeffekt dann so, dass ich da hatte ich dadurch, dass ich den Plan schon hatte, mich sozusagen als Consultant selbstständig machen, habe ich in London eine Firma aufgemacht. Also ich habe dann in London mir eine Limited, das ist dann so wie eine GmbH, gegründet, weil ich eben nicht gewusst habe, wie ich dann dort vertraglich dann mich irgendwie sozusagen, also wie mich die Leute vertraglich anstellen können, ja, wenn ich das dann keine habe. Das heißt, ich habe dann in London eine GmbH gegründet, die hat mir dann für viele Projekte geholfen. Im Sinne von, mit der UN hast du oft sozusagen internationale Verträge oder dann auch Verträge mit Firmen, die in England sind. Und das ist aber schwierig. Also es ist also mir mal ganz, ganz, ganz spezifisch, weil da ist eh alles ganz durchsichtig. Also könnte ich da gar nicht sagen, wie es in Myanmar geht. Also brauchst du dann halt Steuerberater, einen lokalen Steuerberater und oft auch einen Anwalt, nicht? Der halt irgendwie sagt, wie geht das? Also ich habe dann halt immer mit meinen Steuerberatern, meinem sozusagen ja hauptsächlich internationalen Steuerberater gesprochen, wie das halt geht. Was muss ich jetzt aufpassen und was muss ich wo und überhaupt, dass das dann auch alles passt, nicht? Also dass die Steuern auch abgezogen werden an der richtigen Zeit und also im richtigen Land, so oft, ja. Und ja, das stellt man sich leichter vor. Die ganze finanzielle Situation ist natürlich ein etwas sehr stark zu bedenken. Also im Sinne von, wenn man international wohnt, wo hat man Veranlagungen, Pension, das hat bei der Firma dann auch noch. Das muss man sich wirklich durchdenken irgendwann mal, ja. Also sich wirklich hinsetzen
Ja,
und
ich
Hilfe
stelle
holen.
mir das auch nicht so einfach vor. Ne? Okay, und Burma als Land, wie war das für dich? Wie hast du das erlebt?
Schwierig, weil wir eben, also wenn ich das so zeitmäßig skizziere, wir sind 2019 angekommen, dann hatte ich meine Depression und meine Krise. 2020 war dann Corona, März, da sind wir dann evakuiert worden, weil das Gesundheitssystem in Myanmar leider nicht gut ist. Also du fliegst im Endeffekt für seriöse Sachen nach Thailand und zu dem Zeitpunkt hat ja niemand gewusst, also was ist und alle Grenzen wurden geschlossen. Dann sind wir wieder zurück und dann war der Militärputsch ein Jahr später. Im Endeffekt genau ein Jahr später, im März 21. Und dann waren natürlich Restriktionen, was sozusagen Bewegung betrifft, also wo du hin darfst und viele, viele Gegenden von Myanmar, die wir besuchen wollten. Mandalay zum Beispiel habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, weil die danach sozusagen nicht sicher waren. Das heißt, es waren einfach sehr viele Gegenden, die vorher sicher waren und danach nicht mehr, nach dem Militärputsch. Das heißt, leider habe ich außer Yangon und Bagan und ein bisschen den Strand und Süden ein wenig sehr viel von Myanmar nicht gesehen, was mir ein bisschen wehtut. Und auch immer auf meiner Bucketlist ist. Aber generell würde ich sagen, dass es ist ja eines der ärmsten Länder der Welt. Also die Leute dort, also verdienen wirklich nicht viel, sind eine Bevölkerung, die sehr armutsgefährdet auch sind. Also es ist jetzt gar nicht so wie Thailand. Also es ist zwar neben Thailand, aber ich würde sagen, es ist 15, 20 Jahre hinter Thailand in der Entwicklung. Ja. Also, aber trotzdem sind die Leute so eine der, wie sagt man das auf Deutsch, generous, eine der größten, also in dem
Großzügig.
großzügig, genau, also in den globalen Indizen, wo sie sozusagen schauen, welches Land gibt am meisten Geld und Spenden, ist Myanmar immer, immer oben dabei. Ja? Und das ist sehr stark drinnen in der Kultur. Ja? Also teilen und geben und einfach freundlich sein, obwohl sie selber nichts haben. Also das war unglaublich erdend, muss ich sagen. Ja. Ja.
Wahnsinn. Und dann bist du zurückgekommen nach England, ne? Also nach dem Militär, nicht, oder?
Genau, 22 dann. Also dann haben wir uns dann entschieden, dass zu viele Veränderungen dann und es
Ja.
dann doch noch nicht so, wie wir es geplant hatten. Also da so 3 Jahre oder 4 Jahre in Burma ohne Corona und ohne Militärputsch war eigentlich das Ziel gewesen. Und dann sind wir nach 22 zurück. Also es war dann auch so, dass mein Partner dann auch ein bisschen in einen Burnout geschlittert ist, weil sehr viel mit dem Thema zu tun gehabt hatte. Also das politische Thema und sozusagen das diplomatische Thema. Und das war dann einfach der richtige Zeitpunkt für uns. Und jetzt sind wir sozusagen wieder zurück. Und das möchte ich auch erwähnen für die Leute, die das andenken, dass wir oft glauben, eine Rückkehr ist einfacher. Und ich glaube, das glauben so die Freunde irgendwie so. Ah, du kommst nach Österreich zurück, du warst jetzt 4 Jahre im Ausland und du kommst jetzt nach Österreich zurück. Und das würde ich vielleicht gerne den Hörerinnen mitgeben, wenn ihr eine Freundin oder Freund habt, der eventuell länger im Ausland war und nach ein paar Jahren wieder nach Österreich zurückkommt, ja, das ist schwieriger, als ins Ausland zu ziehen. Weil
Wirklich?
du zurückkommst und alle genau das glauben. Du kommst zurück und bist zu Hause, ja. Aber du bist ja nicht zu Hause. Du warst jetzt 4, 5 Jahre weg. Die Freundschaften, du bist ja dann nicht wieder eingegliedert in ein soziales Umfeld, das dann plötzlich sagt, ah, komm wieder, ja. Also du musst dir ja in gewisser Weise vieles wieder aufbauen. Du hast dann auch einen Kulturschock, weil du natürlich was Neues kulturell gesehen hast, dich angepasst hast und kommst dann sozusagen in dein Ursprungsumfeld zurück. Und da würde ich vielleicht den Hörerinnen gerne mitgeben, ruft die Leute einfach öfter an. Also die tun das wahrscheinlich eh auch, aber die leiden wahrscheinlich leise ein bisschen vor sich hin, weil sie es ein bisschen schwer haben, sich wieder anzupassen.
Ja. Ja, das bringt mich eh zu meiner nächsten Frage, nämlich ich stelle mir es gar nicht so einfach vor, diese ganzen sozialen Beziehungen, Familie, Freunde, Partnerschaften, also wenn die nicht so wie ist wie bei dir, wo du Partner und du gemeinsam weg waren, aufrechtzuerhalten. Was hast du da so getan, damit du es aufrechterhalten kannst, oder hast du nichts getan, oder wie bist du damit umgegangen?
Das könnte man einen eigenen Podcast aus diesem Thema machen. Wie erhält man Freundschaften und Beziehungen? Was kann ich da vielleicht den Hörerinnen mitgeben, was ich gelernt habe? Also, ich habe einerseits in den ganzen Jahren gelernt, dass du es nicht wirklich vorhersehen kannst, welche Beziehung sich hält. Also nehmen wir jetzt mal Familie außen vor, ja, wo man sich natürlich hört und sich kümmert und in gewisser Weise einen Rhythmus vielleicht findet oder finden muss. Aber sagen wir jetzt mal Freundschaften. Ja? Habe ich schon gehabt, dass ich geglaubt habe, eine Freundschaft hält und die hält nicht, weil sozusagen ein bisschen so diese Distanz vielleicht nicht geht oder wenn man dann zurückkommt, sich die Person weiterentwickelt hat. Also ich habe gelernt, dass man auch loslassen muss und dass das teilweise ein bisschen wie eine romantische Beziehung ist. Da darf man vielleicht auch ein bisschen Schmerz haben. Das ist ein bisschen so, ja. Also dass man fast schon diesen Beziehungsschmerz hat. Aber auf der positiven Seite muss ich sagen, man trifft so viele neue Personen und man lernt so viele neue Leute kennen, ja, dass, ja, man verliert vielleicht ein, zwei, oder, aber ich würde das als Weiterentwicklung bezeichnen. Du lernst dann halt neue Leute kennen. Und für mich war das immer eine Balance zwischen die Freundschaften, die mir wichtig sind, die zu pflegen, und da sind noch sehr viele in Österreich, sehr viele langjährige Freunde, die ich in Österreich habe, und auch den Bezug versuche zu halten nach Österreich, und dann sehr viele Freunde, die in anderen Ländern wohnen. Also ich habe mein Patenkind, also mein zweites Patenkind, die habe ich in Neuseeland damals, das war meine Teamkollegin in Neuseeland damals, in 2006 bis 2009, die ist dann auch nach London gezogen, dann war sozusagen das Patenkind, also mein Patenkind war dann in England, und jetzt sind sie wieder in Neuseeland. Also jetzt sind sie wieder zurückgezogen. Und das ist einfach eine Beziehung, die muss man dann pflegen. Da muss man sich dann monatlich vielleicht was ausmachen, dass man sich hört. Ja. Ja. Aber das geht. Wenn beide Parteien das wollen, dann geht das. Ja.
Ist es jetzt durch diese ganzen sozialen Medien, durch Internet und so, doch einfacher geworden, oder? Dass man die Kontakte aufrechterhält?
Ja, ich würde sagen, ja. Und auch da würde ich wieder ein Aber dazu fügen. Ja, also ich glaube, es ist einfach geworden mit Kontakten, generell in Kontakt zu bleiben und beziehungsweise vielleicht auch mit, wie sagt man das auf Deutsch, Acquaintances, also mit Leuten, die vielleicht keine guten Freunde sind, aber jetzt auch keine kompletten
Bekanntschaften.
Da ist es natürlich super, nicht? Also so einmal im Jahr vielleicht mal anrufen. Bei Freundschaften, wo man sozusagen am Leben teilhaben will, geht halt nur WhatsApp oder Schreiben nicht. Ja? Also da ist es dann schon so, weil man verliert dann natürlich so viel, nicht? Da muss man dann schon einmal im Monat oder alle paar Wochen oder öfter sogar telefonieren oder sich vielleicht WhatsApp-Nachrichten hinterlassen, also sprechen. Sonst ist ja immer nur Smalltalk. Sonst bekommt man ja nicht mit, was man sich so im täglichen Leben erzählen würde. Also das ist schon eher so, da habe ich gelernt dann über die Jahre mir da einfach für die Leute, wo es mir wichtig war, zu sagen, okay, da darf ich investieren, ja, weil mir das wichtig ist.
Das ist ja, glaube ich, schon sehr wichtig, dass man weiß, dass man noch irgendwo eine Base hat. Auch wenn sich's verändert, ja, man neue Beziehungen, neue Bekanntschaften mitbringt, ja, aber irgendwo so sich auch zugehörig zu fühlen, das ist ja schon auch ein wichtiges Thema, ne?
Und die muss man sich dann neu aufbauen, eventuell. Also in meinem Fall jetzt, bin 2022 jetzt zurückgekommen und viele meiner Freunde haben über Corona dann, oder dann auch Brexit, muss man auch sagen, England dann verlassen, und für uns ist es jetzt dann ein Zeitpunkt, wo wir uns wieder neue Freundschaften aufbauen. Ja, also man darf sich die Basis dann auch wieder bauen Und ich darf auch sagen, ich habe gelernt, dass sozusagen mir ein Heim zu bauen, ja, es ist viel Bekanntschaften, viele Leute, die man trifft und wenig damit zu tun, was man materiell vielleicht hat. Also man kann das kann man total lernen und das möchte ich den Hörerinnen auch mitgeben, dass es überall, wo ich gewohnt habe, habe ich immer neue Freundschaften geschlossen. Also die Leute sind, es gibt Leute, die Freundschaften, auch in Österreich nicht, also selbst in Österreich, glaube ich, gibt es Leute, die neue Freunde wollen. Also es ist eigentlich ein globales Phänomen. Wir sind alle in gewisser Weise vereinsamter, glaube ich, generell als durch die sozialen Medien vielleicht ein bisschen. Man muss halt, da gibt es auch wissenschaftliche Studien, ich teile die gerne, falls dich das interessiert, Claudia, gibt es sogar wissenschaftliche Studien und Tipps, wie man das am besten macht. Ja? Also
Okay,
es ist
ja.
recherchiert, was uns zurückhält, was man am besten macht. Ja, also gibt es ganz viel, aber das möchte ich wirklich fast positiv mitnehmen. Also das habe ich wirklich positiv mitgenommen, dass man immer Leute trifft und Freundschaften schließen kann, egal wo man hingeht.
Ja, also man muss auch offen dafür bleiben einfach. Aber das braucht man, glaube ich, sowieso, wenn man eine Karriere anstrebt, oder?
Das
Also.
stimmt. Natürlich muss man aus dem Haus gehen, wenn man Freunde machen will und vielleicht mit Leuten sprechen, die man nicht kennt. Das stimmt, ja.
Was würdest du denn sagen, sind so Voraussetzungen, die man mitbringen sollte, wenn man eine Karriere im Ausland anstrebt oder so als Expat mal für ein paar Jahre ins Ausland gehen möchte?
Also ich glaube, du hast eh schon eines davon angesprochen. Offenheit, ganz sicher. Das andere Wort fängt mir jetzt auf Deutsch nicht ein. Curiosity, also sozusagen ein
Neugier.
Neugier. Genau, danke schön. Die Neugierde, Offenheit, Toleranz, würde ich wahrscheinlich auch sagen. Aber ich würde schon sagen Offenheit und Neugierde, weil und ein bisschen den Sinn, vielleicht auch was Neues auszuprobieren wollen, weil man doch ein bisschen, wie wir es am Anfang auch gesprochen haben, über diese logistischen Sachen herauszufinden, nicht? Man muss dann halt Fragen stellen oder man muss Leute finden, muss die Lösungen finden oder man muss Leute fragen, wie geht das hier? Oder Anknüpfungspunkte suchen, damit man die Lösungen findet. Also ein bisschen so dieses Proaktive, würde ich schon sagen, ist hundertprozentig hilfreich, weil dir natürlich nichts auf dem goldenen Teller serviert wird. Es sei denn, du gehst vielleicht mit deiner Firma ins Ausland, die dir lokal wen's bereitstellen, aber wenn du jetzt sagst, du bist selbst dir das machen, dann hat das halt sehr viel mit Neugierde, Offenheit und Lösungsbereitschaft, ist das Lösungssuchen?
Lösungsorientierung, ja.
Genau, Lösungsorientierung. Ich glaube, das, ja, das glaube ich. Würde ich sagen, würde mir jetzt spontan einfallen. Wie kann ich das jetzt ausdrücken? Einfach der Freude folgen.
Ja, das ist ein guter Tipp. Das gilt national wie international, der Freude folgen. Wie siehst du denn sowieso Frauen sind sowieso schon immer ein schwierigeres Thema, ja, so berufliche Karrieren von Frauen. Aber wie siehst du die Chancen von Frauen, die, sagen wir jetzt, wo die Kinder schon aus dem Haus sind, die jetzt irgendwie sich überlegen, sie möchten gern noch einmal irgendwas Aufregendes machen, sie möchten eventuell eine Auslandskarriere anstreben? So 40 plus oder so 45 plus, ja. Wie siehst du da die Chancen dafür?
100% würde ich sagen, wenn dir das im Kopf ist und du möchtest es machen, angehen. Ja? Also ich würde es einfach mal als Projekt definieren, also im Sinne von Projekt, Auslandskarriere, und dann mal anfangen, Leute zu suchen, die dir da eventuell helfen können, nicht? Je nachdem, vielleicht weißt du schon, wo du hin möchtest. Sag mal, man kann es ja natürlich auch eingrenzen. Ja? Also sag mal, Europa ist vielleicht einfacher zu reisen, als wenn ich jetzt sage, ich muss nach Amerika, brauche ich ein Visum. Sprachen ein Thema. Also es ist ja schon mal, ja, also da gibt es ja von nach Deutschland gehen, ist ja auch Ausland eigentlich nicht. Also, von nach Deutschland gehen bis hin zu englischsprachig, andere Sprachen oder weiter weg. Also auf alle Fälle, also ich habe so viele Leute getroffen, die neu angefangen haben oder mit ihren Familien umgezogen sind. Also ich kenne ein Pärchen, es sind Amerikaner, die ich in Sambia kennengelernt. Die haben so, es gibt ja unterschiedliche Doppelkarrierestrategien. Also das ist auch wieder ein Thema, über das könnten wir reden, aber Dual Career Couples, also Doppelkarriere-Pärchen, wo beide Karriere machen wollen in gewisser Weise, oder für beide der Beruf wichtig ist, sage ich jetzt mal so. Gibt es ja unterschiedliche Methoden, nicht? Und das klassische oder unterschiedliche Strategien. Das klassische ist, dass einer zu Hause bleibt oder dass einer halt mitgeht und der andere den Job hat. Klassisch, ganz früh war es die Frau, nicht? Das ist ja heutzutage vielleicht auch nicht mehr so. Aber dieses Pärchen speziell, die haben mit zwei kleinen Kindern immer Tag Team gemacht. Also das heißt, einer hat einen Job gefunden und dann war der dran und dann war die andere Person dran. Und dann hat es ihnen aber in Sambia so gut gefallen, dass sie dort geblieben sind. Für jetzt mal. Also sind sie jetzt noch immer, das ist jetzt schon 5 Jahre her, dass die dort hingezogen sind. Also wieder zu der Sache, dass du es nicht vorhersehen kannst, ja, also ja, was daraus wird. Und dass die Modelle so individuell sind wie unsere Karriere in Österreich oder die Leben sich entfalten nach 40. Ist ja auch alles ganz ja, unterschiedlich, ist ja auch nicht eines wie das andere. Ja, aber auf alle Fälle, los geht's.
Gibt halt in dieser Zeit ein gewisses Potenzial für Veränderung, ne?
Ja.
Der Lebenssituation her, und die einen wollen das so minimalistisch wie möglich halten und die anderen wollen dann gleich, okay, wenn sie jetzt was ändern muss, dann gleich alles. Ja?
Genau.
Und die wollen dann nicht nach Deutschland ziehen, sondern die wollen dann irgendwo hinziehen, wo sie immer schon mal hinziehen wollten oder so. Ne? Ein Land, das für sie spannend und interessant ist. Ne?
Genau. Ich meine, da gibt es halt schon gewisse Sachen, die man vorplanen sollte. Ja? Also ich sage immer dazu, ich meine, das war das Thema für mich damals, wie ich nach Neuseeland gezogen bin, habe ich mir über das Geld überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich meine, ich war damals Anfang 20, da denkt man vielleicht nicht dran. Aber habe gewusst, dass ich Geld verdienen musste dann. Also das war mir schon klar, nur ich habe gedacht, das wird schon. Es wurde dann eh schon, nur die Zeit zwischen Ankommen und dem Job haben und diese sag mal, Anxiety, also diese Ängste, die ich dann hatte in der Zeit. Ich meine, das muss man nicht unbedingt haben, ja. Also da kann man schon vorplanen, ja. Also man kann natürlich finanziell vorplanen. Natürlich hilft's, wie es wir in unserem Fall oder wie ich mein Leben bis jetzt gehandhabt habe, dass ich keine großen fixen Ausgaben habe, ja. Also das war für mich immer, mir ist die Freiheit viel wichtiger als ein Haus mit Kredit zu haben, zum Beispiel. Ja? Und das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Ja? Das heißt, ich habe dadurch ja auch schon weniger Ausgaben und kann sagen, okay, ich kann morgen zusammenpacken und wohin ziehen. Ja? Also es sind ja sozusagen auch diese Ausgaben und finanziell ist schon ein Thema, das man sich überlegen sollte, vorplanen. Ja? Und zumindest diesen Plan haben, dass man ein paar Monate, dass man über die Runden kommt, weil natürlich nicht alles sofort ist. Wenn ich jetzt sage, man zieht in das Land, ohne dass man vorher einen Job findet. In manchen Ländern findet man vielleicht vorher auch was. Ja? Also das muss man sich dann halt anschauen. Aber da ein bisschen Vorplanung tun ist wichtig. Ja? Also da möchte ich dann auch nicht sagen, dass pack morgen zusammen und zieh weg. Ja? Aber es ist ja alles möglich. Ja? Also mit ein bisschen Hirnschmalz, sage ich jetzt mal.
Ja, also ja. Ich habe früher mal diese Sendungen geschaut, und wie die geheißen, wo die Leute ins Ausland gegangen sind. Das weiß ich jetzt nicht mehr, wie das geheißen hat. Die haben alle Zelte abgebrochen, sind irgendwo ins Ausland gegangen, haben aber weder Geld noch Job noch Sprache gehabt, ja. Also, und haben sich dann gewundert, dass es dort kein Sozialsystem gibt, wie es in Deutschland vielleicht gibt oder so. Ja. Und da denke ich mir schon, ja, okay. Also kann man sich eigentlich dann schon erwarten von erwachsenen Menschen, dass sie da in der Hinsicht ein bisschen was vordenken und auch, dass die Systeme ja auch anders funktionieren.
Genau. Und man kann ja, wie du vorher gemeint hast, über soziale Medien viele Kontakte knüpfen mit Leuten, die im Ausland sind. Es gibt ganz viele sogenannte Expat-Gruppen. Facebook ist ganz groß da, glaube ich, wo man Leute findet, die dann schon wohnen, die dann die tausend und eine Fragen beantworten, wenn du was brauchst, also sozusagen, wo du schnell Anknüpfungspunkte auch hast und auch sozusagen diese logistischen Sachen oder die, wie mache ich das jetzt oder worüber muss ich nachdenken, wenn ich mich selbstständig mache oder irgendwie registrieren muss, da gibt es dann schon sehr viel mittlerweile, ja, also schon sehr viel, und natürlich auch übers Arbeiten, sage ich jetzt mal, gibt es sehr viele von diesen Employer of Records, heißen die auf Englisch, Firmen, die wie erkläre ich das jetzt? Wenn du sagst, deine Firma ist, hat dich in Österreich angestellt, wenn wir jetzt annehmen, wir sind angestellt und du möchtest jetzt nach Sambia ziehen zum Beispiel, und die Firma hat aber dort niemanden, also hat dort keine Zweigstelle, gibt es diese Employer of Records, die dich sozusagen anstellen, ja? Können für die Firma, die halt sozusagen lokal also Steuern und alles Mögliche regeln. Also da gibt es heutzutage schon sehr viele Möglichkeiten, wenn man ein bisschen kreativ denkt. Und ja, sich das ein bisschen überlegt, ja.
Ja, schon ganz wichtig. Simone, was steht denn noch auf deiner Bucketlist? Wo möchtest du eigentlich noch hin?
Ich habe viele Länder das eine, was mir wirklich groß immer noch im Hinterkopf steht, ist Kanada. Also Kanada wäre noch so ein Traumland für mich irgendwie. Vielleicht sollte ich es mir mal irgendwo hinhängen und dann schauen wir in 5 Jahren wieder. Das war immer irgendwie im Hinterkopf. Dann ist es für mich derzeit ein bisschen so, weil ich ja auch über meine Arbeit jetzt, also mir das mein Geschäft auch ein bisschen so aufziehe. Ich coach meine Klienten global, die sind halt, wie du dir das vielleicht vorstellst, überall ansässig, also viele in unterschiedlichen europäischen Ländern, aber viele auch in Afrika oder in den USA. Das heißt, ich coach halt meine Klienten alle online, und verbringe halt jetzt auch mehr Zeit in Österreich, was mir auch ein bisschen wichtig ist, mit meinen Nichten und Neffen, und Spanien, wegen meinem Spanisch. Möchte ich auch so ein bisschen so dieses mir mein Leben vielleicht ein bisschen dreiteilen, wenn es geht. Das wäre jetzt mal das Mittelfristige. Und dann hängt es natürlich auch ein bisschen von meinem Partner ab, was er dann machen wird. Aber so Kanada wäre mal so im Hinterkopf.
Das heißt, du kannst schon anfangen, Französisch vielleicht ein bisschen zu lernen.
Ja,
Ist
nein,
dir
das wäre das Englischsprachige. Französisch ist die einzige Sprache, nein, nicht die einzige, ich habe ja nicht viele probiert. Französisch ist eine Sprache, die ich probiert habe, weil natürlich in der Entwicklungszusammenarbeit wäre Französisch sehr praktisch. Das ist für mich eine Oral, also die musst du verstehen, also die ist nicht schriftlich im Sinne von. Weiß nicht, sprichst du Französisch, Claudia?
Ja, ich weiß, ich kenne das Problem. Man schreibt es ganz anders, als man spricht, oder?
Genau, und da komme ich nicht drüber. Das ist eine Sprache, leider schöne Sprache, aber für meinen Lern, wie soll ich sagen, Lerntyp, nicht passend.
Ja, verstehe ich. Das bin auch immer mehr dem Spanischen zugeneigt gewesen.
Also, ja.
Okay, gut. Liebe Simone, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, wie kann man dich erreichen und wie würde das dann ablaufen? Also online hast du ja schon gesagt, ne?
Genau,
Wahrscheinlich.
also ich coach hauptsächlich online. Am besten über meine Webseite, also Simone Antzböck, OECK. Da findet ihr mehr über mich. Bin in den sozialen Medien hauptsächlich auf LinkedIn tätig, weil ja, sozusagen die Leute, die ich coach im professionellen Umfeld, dort halt sozusagen sich, ja, dort präsent sind, sage ich jetzt mal. Und wie es abläuft, ja, also immer mit einem Gespräch zuerst, um einfach zu schauen, ob's passt. Also das wirst du vielleicht auch kennen, Claudia. Muss natürlich auch sozusagen die Energie passen und das Ziel auch passen. Also es gibt natürlich viele Themen, mit denen ich nicht helfen kann, oder vielleicht auch nicht der richtige Experte bin, oder der richtige Coach bin. Aber wenn es passt, dann wirst du sozusagen das erste Gespräch, und dann wird dann auch abgesteckt, wie die Reise aussehen könnte.
Sehr gut, sehr gut. Ich werde natürlich deine Kontaktdaten auch in die Shownotes reingeben. Und ja, es bleibt mir nur, mich ganz, ganz herzlich bei dir zu bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und so viele spannende Sachen erzählt hast.
Und dir, also dir danke, dass du die Zeit nimmst, das Thema auch sozusagen international arbeiten und vielleicht auch dann später ins Ausland gehen aufgreifst, weil ich glaube, das ist auch ein Thema, das nicht so viele im Kopf haben, aber ich wirklich so bereichernd ist und ich wirklich jeden nur ermutigen kann. Also danke, Claudia, dass du dieses Thema dem Thema Raum gibst.
Ja, sehr gerne. Ich habe das einen sehr, sehr spannenden Ansatz gefunden. Okay, so dann wünsche ich dir alles Gute und dass du weiterhin so international tätig sein kannst. Und vielleicht sehen wir uns irgendwann einmal dann, wenn du mal in Österreich bist. Jetzt warst du ja vor kurzem, gell? Da haben wir es nicht geschafft, aber
Genau, das nächste Mal dann. Diese
das nächste
Kurzurlaube sind ein bisschen, da ist immer so viel los, aber vielleicht schaffen wir es nächstes Mal noch einen Kaffee. Genau, würde mich freuen.
Genau. Also danke nochmals und unserem Publikum vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht ist ja für irgendjemand interessant, dann setze ich bitte mit der Simone in Verbindung. Ja. Und ansonsten hören wir uns wieder in 2 Wochen und bis dahin, Baba!